Heute Morgen habe ich 5 Gründe zu danken gefunden. Der erste Grund: in dieser Woche bin ich richtig satt geworden. Habe so feines Essen bekommen. Also vielen Dank allen, die mich verköstigt haben. Ich habe einen anderen Grund gefunden. Ich konnte mit Trinkwasser duschen. Und bei dieser Rattenkälte gibt es Heizungen. Der vierte Grund: wir haben noch keinen Stromausfall. Und bei der Herfahrt waren asphaltierte Straßen. Also ich weiß auch nicht, mir fallen noch mehr Gründe ein. Auf jeden Fall bin ich sehr dankbar hier und ganz besonders dankbar auch für diese Gemeinde. Ich habe mich sehr auf euch gefreut. Wie Frank schon sagte, wir sind schon lange miteinander unterwegs. Ich bin gebürtig oder mit der Rückkehr nach Deutschland in Bielefeld aufgewachsen. Dort ist meine Heimatgemeinde. Aber als ich dann so in Richtung Mission ging, da kam der erste Kontakt mit der Dillenburger Gemeinde durch mein Gemeindepraktikum und Missionspraktikum. Da hatte ich 92 im Sommer hier ein bisschen gedockt in der Gemeinde und auch bei der Mission in Eversbach. Und dann hat sich so eine Beziehung entwickelt und im Laufe der Jahre seid ihr auch für mich Patengemeinde geworden. Danke für alle Gebete, danke für alles Mittragen, auch in dieser Woche. Euer Interesse hat mich sehr gestärkt und ermutigt. Ich wünsche mir, dass der Gottesdienst heute auch für die Gemeinde, für Sie, für euch eine Ermutigung ist. Ich möchte einfach von dem berichten, was mich beschäftigt. Ich bin ja als Krankenschwester und mit meiner Ausbildung Missionstheologie unterwegs in Tansania und habe mit Jugendarbeit gestartet. Und da hatten wir als Allianzmission viele verschiedene Projekte. Und dann ist es irgendwann auch die Frage, wann ist die Zeit abzugeben? Ich wollte mein Projekt schon lange übergeben, eigentlich vor 3 Jahren. Wir sind seit 5 Jahren mit im Team von Safina, diesem Jugendarbeitsprojekt, im Gespräch. Und dann gab es immer wieder Hindernisse, Veränderungen und auch der Rat von der Kirche selber, dass ich noch nicht übergebe. Also die letzten 2 Jahre war es dann definitiv. Und jetzt im Januar, Ende Januar bzw. Anfang Februar konnte ich abgeben. Das ist ein großer Grund zu danken. Ich hatte bei der Übergabe ein Wort und ich kann mir vorstellen, das passt auch hier. Und zwar habe ich meinen Kollegen aus der Jugendarbeit das Wort gegeben, mitgegeben für ihre Arbeit. Jetzt, sie sind dran, ich habe den Stab übergeben. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Im Swahili, in unserer Landessprache, gibt es das Wort Kuzaa, das ist gebären, ein Kind zur Welt bringen. Und dann gibt es Kuzalisha, das Aktive. Und das ist eher so, dass man etwas produziert. Also da gibt es einen Unterschied zwischen Frucht und Produkt. Zunutze machen, wirtschaftlich etwas zunutze machen. Und ich habe dann meinen Kollegen gesagt, manchmal sind wir Menschen so, dass wir aus allem Geld machen wollen. Wir wollen etwas erwirtschaften. Und das war auch in dem Projekt so. Es soll jetzt finanziell unabhängig weitergehen. Aber ist das alles? Was bleibt? Warum müssen wir Missionare oder warum macht eine Kirche Projekte? Das können doch andere viel besser, die sind professioneller. Ich möchte heute so ein wenig einen Eindruck geben davon, was wir gemacht haben, warum wir unterwegs sind, warum wir Projektarbeit machen, um auch zu zeigen, es gibt einen Unterschied zwischen Frucht und Ertrag oder Erfolg. Zuvor möchte ich noch ein paar Gedanken teilen. Ich bin jemand, der gerne abends so Biografien liest. Und Biografien sind spannend, da kann man viel lernen. Man kann staunen, wie so Menschen sich auszeichnen durch ganz besondere Charaktere. Sie sind manchmal Vorbild, sie haben vielleicht eine Bewegung gegründet, einen Staat regiert, sie haben geforscht, sie haben etwas entdeckt. Und immer wieder werden sie auch deswegen, wegen dieser hervorragenden Merkmale, erwähnt und auch für die Nachwelt zitiert und erhalten. Auch wir Deutschen hier, die Dichter und Denker, viele stammen aus Deutschland, wir haben ein Kulturgut. Wenn man diese Leute anschaut, werden sie für ihre herausragenden Eigenschaften gelobt. Aber bei den Lebensbeschreibungen in der Bibel ist das ganz anders. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin erleichtert, dass es anders ist. Warum? In der Bibel finden wir Menschen des ganz normalen Durchschnitts. Nach unten keine Grenze. Das sind Menschen wie Sie, wie ich, wie du, mit ihren Ecken und Kanten. Es gibt manche verkrachte Existenz. Die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund. Und dann ist etwas eingetreten. Etwas, das ganz klar zwischen dem Eins, dem alten Leben trennt und dem Jetzt oder dem neuen Leben. Was war das? Das war die eindeutige Begegnung mit dem lebendigen Gott. Da ist der Heilige Geist reingekommen und hat den Menschen verändert. Ich weiß nicht, wie wir heute Morgen unterwegs sind. Habe ich diese entscheidende Begegnung gehabt? Es kann auch ein Prozess sein. Bin ich noch dabei? Ich muss mich immer wieder fragen, als Missionarin, tue ich meinen Dienst aus Gewohnheit? Da kann schon eine gewisse Routine hineinkommen. Man kann auch gut etwas darstellen. Lebe ich das, was ich nach außen hin darstelle? Und ist diese Verbindung zu dem lebendigen Gott lebendig? Oder lebe ich aus der Konserve? In der Bibel fällt mir auf, zum Beispiel der Jakob, der war ja ein Schlitzohr, ne? Er wollte Gottes Segen haben, er stand ihm eigentlich auch zu, aber er war der Zweitgeborene. Sein Zwillingsbruder war just etwas eher geboren. Er hat sich aber an die Ferse gehängt und wollte mitkommen, ne? Wollte den Segen haben. Er hat seinen Bruder betrogen, es ging da um eine Suppe. Um die Suppe hat er sich den Segen erschlichen und dann musste er fliehen. Er war eigentlich der häusliche Typ zu Hause und dann muss für ihn eine ganze Welt zusammengebrochen sein. Er ist nämlich geflohen. Und man kann sagen, unter ihm ist das ganze Fundament weggebrochen. Das, was er mal gelernt hatte, was er zu Hause gelebt hat, das galt nicht mehr. Er war auf der Flucht. So muss es anderen gehen, die heute auf der Flucht sind, aus verschiedenen Gründen. Bei ihm ist die Welt eingestürzt und dann begegnet ihm Gott in der Nacht, in einem Traum. Und wir wissen diese Stelle, kennen diese Stelle, daraus entsteht Bethel. Er opfert nachher dem Gott, dem er begegnet ist, und sagt, dies ist das Haus Gottes. Bei ihm war das ganz eindeutig. Seine Schlitzohrigkeit ging auch noch weiter, wenn man dann sieht, wie er Familie gründet mit seinen Ehefrauen. Das war ein Wettbewerb, das war ein Kleinkrieg zu Hause. Und auch seine Söhne waren nicht miteinander eins. Und doch war er derjenige, der später Israel genannt wurde, der Vater von Israel, der Verheißung. Gott macht es sich, ja vielleicht hat er fast so, kann man sagen, er hat auch Humor und Gelassenheit. Gott sucht sich vornehmlich auch schwache Menschen, Menschen mit Ecken und Kanten, so als ob er sagen wollte, schau an, was ich aus deinem Leben machen kann. Du bist eine verkrachte Existenz, aber ich bin noch lange nicht am Ende. Lass mich dir zeigen, wie weit ich mit dir komme. Das geschieht bei Jakob. Dann gibt es die Hagar. Eine Frau, die nicht in der Segenslinie ist von Israel, das war im Alten Testament ja ganz wichtig. Sie war eine Nebenfrau und sie landete zweimal in der Wüste. Einmal, weil sie sich mit Sarah gestritten hatte, sie ist weggelaufen und das zweite Mal wird sie weggeschickt. Das war bitter. Sie hatte ja den Sohn, einen Sohn geboren und trotzdem geht auch Gott ihr nach. Diese Hagar, und sie wird später erwähnt sogar, sie wird mit zu der Linie Gottes, sie bekommt eine Verheißung, sie bekommt einen Segen. Und sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Das sind doch Trostworte. Gerade für jemanden, der im Tief sitzt und der nicht weiter weiß. Egal wie es uns geht, wo wir stehen, das war für mich in Tansania immer wieder ein Trost, auch in der Zusammenarbeit mit AIDS-Patienten, wo man gar nicht mehr weiter planen und denken kann, weil man denkt, das ist so hoffnungslos, das ist ein Fass ohne Boden. Da zu wissen, Gott ist noch lange nicht am Ende, auch wenn wir es sind. Die Frage ist einfach, unterstellen wir uns diesem Segen? Hier heißt es ja nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Da ist die Schöpfung Gottes, er hat uns geschaffen, er weiß, wie wir funktionieren. Und dann geht es darum, dass wir von ganzem Herzen dabei sind, nicht halbherzig, keine Kompromisse machen. Und dann, wenn wir Gott unser ganzes Leben hinlegen, dann können wir hingehen und Frucht bringen. Hier heißt es so. Und dann kommt eine Verheißung, eure Frucht bleibt. Was sind bleibende Früchte? Ich frage mich manchmal, so in all den Jahren in Tansania, wir haben viele Aktivitäten gehabt. Was bleibt? Was ist bleibende Frucht auch für die Ewigkeit? Hier geht es ja darum, eure Frucht, die bleibt. Und dann kommt die Verheißung, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Also erst die Hingabe und dann kommt das Gebet, das vollmächtig ist. Manchmal verwechseln wir die Prioritäten. Wir beten, Herr, segne das, was ich heute tue. Anstatt dass wir beten, Herr, segne mich, damit ich tue, was du möchtest. Das ist ein feiner Unterschied. Aber manchmal ertappe ich mich im Alltag, dass ich andersrum bete. Ich möchte jetzt mit einigen Bildern starten und zeigen, wie das Thema Frucht, was bleibt, was ist Ertrag, was ist Geschehen, da deutlich werden kann. Wir starten mal. Ich habe jetzt, glaube ich, hier gar keinen Pointer, aber vielleicht kriegen wir das auch so hin. Ja, Tansania ist in Ostafrika. Mal weiter. Ja, ach, wie gut, dass wir den Jens haben hier. Danke. Bringt uns hier. Tansania ist 3,5 Mal so groß wie Deutschland. Ich habe mal geguckt, die Bevölkerung, wir haben etwa 55 Millionen Einwohner. Deutschland hat ja so etwas um 83 Millionen, glaube ich. Und in Tansania haben wir pro Quadratkilometer etwa 52 Einwohner. In Deutschland sind es 230 etwa. Also es ist schon etwas dichter besiedelt hier. Wir haben viele verschiedene Sprachen, ethnische Gruppen. Da wird ja auch noch Sprach- und Übersetzungsarbeit gemacht. Ich weiß nicht, ist das Licht hier vorne noch gut oder sind die Bilder dann nicht so deutlich? Ja, Tansania ist ein großes Land. Wir haben die Infrastruktur, die noch im Wachsen und Entstehen ist. Viele kennen Tansania durch den Kilimandscharo. Ist auch ein guter Grund, Missionar in Tansania zu sein. Das Land ist wunderschön. Auch hier die Serengeti. Ich spare mir die Bilder. Ich komme da nicht ran von der Qualität an die tollen Videos und Clips, die man sich im Internet runterladen kann. Tansania hat mittlerweile 30 Bundesländer. Es ist 61 unabhängig geworden, hat erst einen Kurs zwischen Sozialismus und Kommunismus gefahren, war lange ein Agrarstaat und jetzt beginnt das Land sich zu verändern. Seit den 90er Jahren wird zunehmend privatisiert und man merkt, es tut sich unwahrscheinlich viel. Auch die Tatsache, dass neue Bundesländer gegründet werden, schafft eine größere Effektivität. Die Büros, ich merke das, man bekommt viel mehr Dienstleistung als früher. Zu dem Einkommen pro Kopf habe ich hier unten noch ein paar Daten. Pro Jahr etwa verdient der Durchschnittstansanier 950 Euro. Ich habe geguckt, in Deutschland sind es etwa 41.000. Aber die Grundnahrungsmittel sind nicht unbedingt günstiger als beim Aldi hier in Deutschland. Die Allianzmission ist seit 86 in Tansania, nicht ein klassisches Missionsland. Wir sind nicht gegangen, um Gemeinde zu gründen, sondern um der Afrika-Inlandkirche zuzuarbeiten. Wir sind also als Missionare integriert in verschiedene Arbeitsbereiche und jetzt haben wir auch eine eigene Registrierung und fangen auch an, unabhängig von der Afrika-Inlandkirche Gemeinden zu gründen, Schulungsarbeit zu machen und Dienste anzubieten. Hier sind die Missionarinnen, wir sind gerade alles Frauen, die zurzeit in Tansania sind. Im Dezember ist das letzte Ehepaar gegangen, das Ehepaar Schramm. Und ja, wir anderen sind dann so mehr im Kinder- und Jugendmissionarischen Dienst und in der Medizin. Hier sind Obstala, jetzt habe ich zu schnell gemacht. Einmal zurück, die Gegend am Viktoriasee. Da sieht man unsere Orte, Dienstorte, an denen wir arbeiten. Der Viktoriasee hat die Größe vom Bundesland Hessen übrigens. Ja, jetzt sehen wir hier einfach, wie die Allianzmission auch arbeitet. Die FEGs in Deutschland stehen als Bund hinter der Allianzmission. Es gibt auch andere Freundeskreise, Paten, Gemeinden, aber der Schwerpunkt ist die FEG und das ist ein Riesenvorteil. Und wir sind als Missionare unterwegs und gründen Ortsgemeinden oder unterstützen Ortsgemeinden weltweit. Die Allianzmission bereitet uns vor und da können wir mit einem gewissen Know-how auch arbeiten. Das bedeutet ja auch kulturelle Vorbereitung, dass man sich hineindenken kann in die Strukturen und in kulturelle Vorgaben. Bei mir ist noch der Deutsche Frauenmissionsgebetsbund unterwegs. Der unterstützt mich, deswegen habe ich die Folie drin und wir hatten auch diese Woche den Gebetskreis. Das ist sehr spannend, dass Frauen für ledige Frauen oder auch andere Frauen in der Mission beten. Da bin ich sehr dankbar für diese Unterstützung. Wir haben eine sehr hohe Jugend- und Kinderrate. Etwa 70% im Gottesdienst sind Kinder und Jugendliche. Zur Bildung, hier habe ich eine Folie. Ich weiß nicht, wer ist so Mathelehrer? Ich weiß, der Günther Klingelhöfer war das. Also ich verstehe hier nichts. Das so verständlich ist, wir gucken es mal näher an. Und wenn man dann sieht, welche Altersgruppe vor diesem Lehrer sitzt, das ist so eine Dorfschule, dann habe ich für mich beschlossen, ich gehe doch lieber in den Kindergarten. Oft ist das Prinzip in den Dorfschulen, kopiere nicht kapieren. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Lehrer das selber verstanden hat. Die Schulbildung ist eigentlich, wird besser. Es wird sehr viel getan von der Regierung. Wir haben 7 Jahre Grundschule, das ist die Pflichtzeit. Und es gehen zunehmend mehr Schüler auch auf die Sekundarschule und wir haben auch immer mehr Unis. Es gibt von der Regierung in Dar es Salaam und in Dodoma eine Riesenuni, da sind jetzt etwa 20.000 Studenten und es entwickelt sich auch weiter. Also es wird sehr viel für Bildung getan. Das ist ein Tansania-Schilling, eine Banknote, 5.000 Schilling. Der Kurs ist etwa eine Deutschmark, ein Euro sind, schon ein bisschen her, ne? Ein Euro sind etwa 2.800 Schilling. Und interessant, wenn man sich die Note genau anguckt, da ist ein Gerüst aufgebaut und ich freue mich immer, wenn ich diese 5.000 Schilling in der Hand habe. Das ist nämlich eine Goldmine, die in Gaeta hier abgebildet ist. Und ich arbeite ja in Gaeta. Und dazu möchte ich jetzt ein wenig auch erzählen. Gaeta liegt etwa 20 Kilometer südlich vom Viktoriasee. Und wir haben ein großes Hinterland. Was ich also berichte, ist eher so aus der Dorfperspektive. Gaeta ist Stadt. Es gibt mittlerweile Strom seit 2000 in sehr vielen Haushalten. Ich habe immer noch Solarstrom. Wir kriegen jetzt auch Stadtwasser. Es gibt Teerstraßen. Jedenfalls die Hauptstraße ist geteert. Bei mir, ich sammle noch Regenwasser, also nicht alle Haushalte sind mit Wasser versorgt. Und wenn man sagt, es gibt fließend Wasser, dann ist das oft der Anschluss beim Nachbarn, wo man einfach ein Rohr hat und einen Wasserhahn und dann kann man abfüllen in Eimern. Gaeta ist sehr stark geprägt durch die Goldminen. Wir haben eine hohe Fluktuation. Die ist so richtig wild west. Es kommen Leute, es gehen wieder Leute, sobald das Gold nicht da ist oder sie aus anderen Gründen wieder weiterziehen. Dadurch kommen Probleme wie Alkohol, Prostitution und immer wieder auch große Armut. Folgeprobleme und Herausforderungen sind dann AIDS durch Prostitution. Die weitere Verarmung, wer AIDS-krank ist, gibt viel Geld aus, um sich weiter noch mit Medikamenten versorgen zu können. Und dann auch die Versorgung der Waisenkinder ist ein großes Problem. Hier habe ich ein Foto geklaut aus dem Internet, aber ich habe es ja angegeben, also ein bisschen legal ist es doch. Die Goldmine in Gaeta, die nennt sich Gaeta Goldmine, wird von Anglo Ashanti betrieben. Das ist eine Kooperation zwischen Kanada und Australien. Und das ist die größte, ich habe mich nochmal belesen, ich habe das in der Woche gesagt, die drittgrößte weltweit. Das ist wirklich die größte Goldmine weltweit mit den größten Funden dieser Company, dieser Gesellschaft. Und eigentlich sind wir auch nicht so ganz unschuld daran, dass hier so viel Gold abgebaut wird. Auch was ich hier als Headset trage, die Laptops, die Smartphones, die feinen Golddrähtchen dienen ja dazu, dass wir technologisch hier weiter unsere Geräte nutzen können. Mittlerweile ist Tageabbau und das Loch ist mittlerweile 800 Meter tief. Hier kann man so ein bisschen hineinschauen mit dem Zoom. Es sind riesige LKWs von der Firma Kett, Schleichwerbung, naja. Und die transportieren hier das Geröll. Hier ist ein Mann, der steht, das ist noch ein Foto eingeblendet, der steht mal vor so einem Reifen. Da kann man sich vorstellen, wie groß diese Dinger sind und wie viele Tonnen Gestein sie da transportieren. Dreimal täglich geht ein Flugzeug nach Südafrika und transportiert das Rohgold dann ab. Was zurückbleibt, ist eine riesige Verschiebung von Hügeln. Die klassischen Gaeta-Hügel sind von hinten alle abgebaut. Und da wird wieder neu aufgeschichtet, aber das dauert lange, bis hier wieder aufgeforstet wird. Wir merken das, dass die Regenfälle nachlassen. Aus dem ursprünglichen Regenwald ist dann jetzt erstmal eine Steinwüste. Eine weitere Folge ist nicht nur die Abholzung, sondern auch, dass die Gesteinsmassen nicht Goldnuggets enthalten. Das ist feiner Goldstaub und den muss man sehr mühsam durch Maschinen erst gewinnen. Und zur Auswaschung werden Mittel benutzt, die auch nicht unbedingt gesundheitsfördernd sind. Hier ist ein riesiger See und wir sind dorthin, das war eine Sondersituation. Ich weiß nicht, dass sonst andere Gruppen dorthin dürfen, man muss sich immer vorher anmelden. Hier durften wir bis an diesen See, man hat uns gesagt, 5 Minuten habt ihr Zeit, das sind giftige Dämpfe. Wir müssen dann wieder einsteigen. Warum giftige Dämpfe? Hier sieht man, mit was für Mittelchen auch dieses Gold ausgewaschen wird. Diese Version Cyanid ist angeblich nicht schädlich, aber sobald es mit bestimmten Felsmaterialien in Berührung kommt, unter Einfluss von Regen und Sauerstoff, bilden sich Schwermetalle und auch giftige Verbindungen und die gehen ins Grundwasser. Nur 2 Kilometer Luftlinie haben wir die wilden Goldgräber, die machen das wie üblich, die holen sich ein Stückchen so ein Platt Land, buddeln sich in die Erde rein, ohne, oft sind die Stollen nicht abgeschnitzt und fangen an, das Gold auszuwaschen. Hier sind sie, haben die Reuse, da wird der Staub erstmal aufgefangen und dann gibt man Quecksilber dazu, mischt das kräftig mit der Hand. Ich glaube, hier habe ich einen, der sieht man an der Hand schon, der hat auch Hautprobleme, nicht nur Staub. Die waschen dann in der Kalei, in so einer Schüssel, dann diesen Goldstaub mit Wasser und Quecksilber. Und das Quecksilber legiert sich oder verbindet sich mit dem Goldstaub. Es gibt ein Klümpchen, das wird über einer Schüssel auf dem offenen Feuer erhitzt. Die Dämpfe ist na prima, ne? Das Quecksilber verdunstet natürlich schneller als andere Stoffe und sie atmen das ein. Hier stehen sie und das Wasser wird gewonnen oder wird genutzt zum Auswaschen und auch sie haben Abfallwasser. Da ist eine Schicht drauf und hier kommen dann die Kinder und schöpfen aus diesem Wasser dann wieder ihr Trinkwasser für zu Hause. Oben ist die Organisation Water for Africa. Wir sind dabei, ich muss noch einmal zurück, wir sind dabei mit dieser Organisation. Links oben ist der Pastor dieser einen Goldgräbergemeinde und wir wollen dort einen Brunnen bauen, um auch frisches und sauberes Trinkwasser zu bekommen. Ja, das ist das Umfeld von Gator. Wir sehen ein Beispiel dieser Firma. Ich möchte sie nicht beschuldigen. Ich sehe einfach nur die Herausforderung auch von Entwicklungszusammenarbeit. Der Weltmarkt ist daran interessiert, dass Gold abgebaut wird. Die Firma hat die Lizenz. Da sind Verträge mit der Regierung abgesprochen, vereinbart worden. Und eigentlich dient es dem Land nicht. Und zurückbleiben dann Folgeschäden. Ich habe immer sehr gemischte Gefühle in diesem Umfeld zu arbeiten. Was ist meine Rolle als Missionarin? Viele kennen auch ihre Rechte nicht. Was möchte Gott, dass ich tue? Soll ich hier auch Unrecht offen beim Namen nennen? Wir versuchen es bei Seminaren. Es geht uns darum, in dem Rahmen der Jugendarbeit von Safina, was Arche bedeutet auf Swahili, Akzente zu setzen. Menschen einzuladen, und das möchte ich erklären, einzuladen wozu. Unser Anliegen ist die missionarische Diakonie. Anlaufstelle sein für Menschen in Not. Wir wollen ihnen ganzheitliche Hilfe bieten von der Bibel her. Und das Dritte, wir wünschen uns sehr, dass durch diese Zusammenarbeit Menschen von Jesus Christus hören, dass sie ihn als Retter, also geistlich, erleben und als Heiland, das geschieht auch körperlich. Wir haben ja arbeiten mit natürlicher Medizin und da ist viel Not. In der Basisgesundheit gibt es noch viel zu tun. Wir haben Kliniken, wir haben Krankenhäuser, aber wer sich das das nicht leisten kann, die Medikamente, der ist oft arm dran. Dann geht man entweder zum Heiler, zum Schamanen und wenn alles nichts fruchtet, dann kommt man auch zu uns. Wir haben eine Riesenmöglichkeit, diese Menschen zu erreichen. Zum Beispiel hier, da ist Scholar, die sitzt am Schreibtisch und berät. Es ist möglich, auch zu beten. Das ist in Tansania kein Tabu, auch über den Glauben zu reden. Der zweite Bereich sind Schulungen. Da machen wir weiterhin Schulungen für Jugendliche, für Jugendleiter. Und dann geht es auch um natürliche Medizin. Hier ist gerade in dem Foto eine Gruppe, die über natürliche Medizin ein Seminar gemacht haben. Das waren 12- bis 18-Jährige oder 20-Jährige. Es war sehr interessant, diese Gruppe zu haben. Und dann haben wir auch zunehmend Themen zum Gartenbau, Fischzucht, Imkerei und Sonnenblumenanbau. Was erreichen wir durch die Schulungen? Wir haben Menschen unterschiedlicher Herkunft. Wir haben Christen oder welche, die sich Christen nennen. Wir haben traditionelle Heiler. Wir haben Menschen mit traditionellem animistischen Hintergrund, würde man vielleicht so früher gesagt haben. Also traditionelle Religionsanhänger. Und wir haben auch immer mehr Muslime. Die Gelegenheit, die wir nutzen, ist, dass wir bei den Andachten und Bibelarbeiten mit dem Alten Testament starten und sagen, Gott hat die Welt geschaffen. Und dazu gehört die natürliche Medizin. Er hat die Umwelt auch geschaffen. Wir sollen sie erhalten. Was können wir tun hier bei Safina? Und dann kommen wir auf diesen Schöpfergott zu sprechen. Und für die Muslime, für die traditionellen Religionsanhänger ist das gar kein Problem. Denn jeder glaubt in einer oder anderer Form an einen Schöpfer. Wir wollen nicht synkretistisch jetzt da lehren, also Religionsvermischung, sondern wir möchten sie erstmal abholen. Wenn man jemanden abholt, dort, wo er sich befindet, dann kann man Vertrauen aufbauen, eine Beziehung. Und darum geht es uns. Und dann kommen wir zum Neuen Testament, immer mehr. Jeden Tag gibt es eine Andacht zum Thema Heilung. Zum Beispiel Jesus, wie er Patienten begegnet ist. Er hat sie körperlich geheilt, aber immer wieder stand auch das Thema Schuld im Mittelpunkt. Wie ist er mit Schuld im Leben von Menschen umgegangen? Und da merke ich, dass gerade die Muslime besonders zuhören. Tansania ist eine schamorientierte Kultur und normalerweise hat man gar keine Lösung, wenn es ein Problem gibt. Zum Beispiel, da klaut jemand und dann verschwindet er für ein halbes Jahr, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Er kann sich nicht entschuldigen, wie unsere schuldorientierte Kultur das macht. Man kann die Schuld nicht einfach bereinigen. In einer schamorientierten Kultur verliert man das Gesicht, wenn man sich outet. Und da kann nur der Heilige Geist wirklich hineinkommen und Leben verändern. Es gibt Menschen jetzt, die sich entschuldigen, aber das ist wirklich der biblischen Lehre und der Begegnung mit Jesus Christus zu verdanken. Und dann haben wir noch den Demogarten. Morgens sind dann Seminare, also die Theorie, aber wir gehen auch immer davon aus, dass einige nicht lesen und schreiben können. Und dann geht es also nachmittags in den Garten. Und sie lernen praktisch, wie man die Pflanze anbaut, wie man sie bewässert, wie man erntet und dann auch die Medizin herstellt. Wir kochen auch nachmittags, so auf dem Kohleöfchen oder mit Technologie, die sie kennen und auch vor Ort haben. Viele Patienten kommen erstmal zur Beratung, dann sehen sie auch den Demogarten und das reizt sie dann an, dass sie merken, wie anschaulich das ist, wie einfach auch die Handhabung ist und dann melden sich zum Seminar an. Das ist eigentlich eben sehr schön, dass so ein Arbeitsbereich in den anderen übergeht. Dann kommt der letzte Bereich, der Bereich Kreatives, Sanaa-Gruppen, das sind die Bastelgruppen, die haben wir gestartet mit folgendem Ziel. Na, kommt es? Wir wollen Jugendlichen helfen, aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen, dass sie selber auch eine Einnahme haben, Einnahmequelle, dass sie aber auch kreativ werden, ihre Gaben entdecken, die Gott ihnen gegeben hat. Das wird oft in der Schule nicht unterrichtet, zum Beispiel allein, wie man eine Schere verwendet, wie man malt. Diese ganzen Dinge machen wir ganz schlicht und einfach, setzen wir uns mit ihnen zusammen und machen Kurs. Und daraus folgen dann auch gerade bei AIDS-Patienten Selbsthilfegruppen. In dieser Gruppe ist Annahme, ist Gedankenaustausch und da wachsen Beziehungen. Und das ist unser Ziel. Missionsarbeit ohne Beziehungen ist nicht möglich. Das ist meine Überzeugung, jedenfalls aus Tansania. Ohne Freundschaft, ohne Vertrauen, wie sollen sie hören? Wie sollen sie uns das abnehmen? Und das stellt eine hohe Anforderung an uns als Christen. Ich habe vorhin gesagt, ich bin Missionarin, aber in einem anderen Land, über kulturelle Grenzen hinaus. Für mich ist die Herausforderung, kulturell so angepasst zu leben, ohne mich zu verbiegen, dass ich Vertrauen schaffen kann, dass die Hemmschwelle geringer wird, dass ich zugänglich werde für Menschen, eine Offenheit lebe. Aber das bedeutet auch, dass ich konsequent lebe im Glauben, an Jesus dranbleibe, sonst kann ich kein Vorbild sein. Und ich glaube, das ist dasselbe in Deutschland. Wir haben Jugendliche gefragt auf dem Markt, die nicht zur Kirche gehen, seht ihr einen Unterschied zwischen christlichen Jugendlichen da von der Afrika-Innernkirche? Und wenn ja, wie stark ist der Unterschied? Ein bisschen, kaum oder überhaupt nicht? Es hat mich erschreckt, dass viele dann dazu geschrieben haben, das war eine anonyme Befragung, wir sehen einen geringen Unterschied, aber meistens gehen die sonntags in den Gottesdienst, singen schön im Chor und danach leben sie munter die ganze Woche, so wie wir. Alkohol, Frauen, Klauen und so weiter. Das hat mich doch sehr erschüttert und das nehmen wir auch als Grundlage für unsere Jugendseminare. Zum Bereich Bastelarbeiten und Maler und Künstler haben wir hier die Jugend. Das sind Teenies oder Preteens, die so von 10 bis 15 mit uns unterwegs sind. Einmal im Monat, samstags treffen wir uns und dann malen wir. Und das Mädchen links, die Devota, leider sieht man sie jetzt nicht so, die hat die Idee gehabt, dürfen wir nicht, wenn wir unsere Bilder fertig gemalt haben, auch die Wände bemalen, die sind zu kahl. Ich war ganz stolz, dass wir beige und helle Wände hatten, die nicht dreckig wurden. Es sah einfach schön frisch aus. Aber okay, die wurden dann immer dreckiger und die Idee war eigentlich ganz gut. Und so haben wir dann angefangen, die Wand zu bemalen. Das haben die Kinder sich hier selber ausgedacht. Da ist also ein bisschen Serengeti dabei links und rechts dann sogar der Garten Eden. Haben sie die Früchte aus dem Garten sich ausgedacht und aufgemalt. Was ist das Ziel? Wir kommen da mit Eltern in Berührung, in Kontakt. Und jedes Mal gibt es eine Einheit, eine Andacht oder auch ein Thema. Zum Beispiel auch sexualethische Fragen. Wir merken, gerade diese jungen Kinder sind sehr stark exponiert. Die jungen Mädchen, Vergewaltigung ist ein Thema, Verführung. Und die Jungs auch sind auch gefährdet. Wir haben viele Straßenjungs, auch in Gator mittlerweile. Und da ist es wichtig, rechtzeitig und früh genug anzufangen. Hier ist nochmal der Gesamtblick. Safina ist wirklich ein Mini-Projekt. Wir haben nur ein größeres Gebäude. Dahinter verbirgt sich noch ein Seminartrakt. Vordere Front, man sieht am Wellblech, das ist eine ist schon etwas älter. Da ist die Beratungsstelle, das Büro mit 4 Räumen und der Medizinherstellung. Rechts haben wir das Sonnenblumenprojekt. Und das sieht so aus, dass wir eine Maschine haben, die Öl presst und dann noch einen Container, in dem wir die ganzen Säcke auch lagern können. Hier sind die Maschinen, leider chinesische, ich hoffe, die halten noch ein bisschen länger, aber die anderen waren doch recht nicht so gut zu transportieren und zu importieren, die Steuern wären sehr hoch gewesen. Das Sonnenblumenprojekt wirft so gute Einnahmen ab, dass wir mittlerweile auch die medizinische Arbeit darüber tragen können. Und das war die Idee, dass Safina wirtschaftlich unabhängig wird. Hier ist das Sonnenblumenöl und es ist ein langer Weg vom Öl, von der Sonnenblume bis zum Öl. Die eine Frau hier hat es geschafft. Wir ermutigen die Bauern, dass sie selber anbauen, das Öl bei uns nur pressen, aber das Öl ihnen gehört und auch dann die Restbestände, die Spelzen, das ist dann sehr gutes Viehfutter. Das heißt, sie haben die ganzen Einnahmen und wir kriegen nur das Geld für die Maschine. Eigentlich ist es umgekehrt, dass die Bauern nur Produkte herstellen, verkaufen auf dem Markt, zum Beispiel die Sonnenblumenkerne weiterverkaufen, da ist der Gewinn sehr gering. Und gerade dieses Projekt hat uns sehr viel Wertschätzung von Seiten der Regierung eingebracht. Wir sind jetzt ja auch Bundesland-Gator und sind immer wieder auf nationalen Ausstellungen. Manchmal nur von 3 Gruppen sind wir auch ausgewählt. Das ist eine große Verantwortung, aber es ermutigt auch sehr. Wir werden auch eingeladen zum Weltkindertag vor allen der ganzen, wir sagen immer den dicken Fischen, also den Leitern, auch eine Einheit zu halten, was wir sehen, für Gefahren sehen als Christ im Bereich Kinderarbeit oder warum Kinder gefährdet sind. Wir sind beim Weltfrauentag immer eingeladen und haben diverse Ausstellungen besucht. Die Scholar macht das jetzt weiter mit dem Safina-Team. Ebenso ist eine sehr gute Zusammenarbeit zur Regierung entstanden im Bereich Sonnenblumenanbau und auch Imkerei. Hier ist einer von der Behörde, der hat unterrichtet, hat hier gerade einen der Seminarteilnehmer mal verkleidet, wie man sich schützt, um nicht gestochen zu werden. Wir haben stellen auch selber jetzt Bienenkästen her und hier sind nochmal Mitarbeiter, die das ausprobieren. Wir haben auch Seminare angefangen zur Trinkwasseraufbereitung. Das habe ich ja letztes Mal auch schon hier ausprobiert. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Da war das Thema Wasser, sauberes Trinkwasser ein Thema. Und wir haben dann mit Moringasamen das Wasser gereinigt. Das macht hier der Longino auch. Und dann trinkt er das auch selber. Ich weiß ja auch nicht, erst ist er etwas skeptisch, aber dann war es folgenlos und die ganze Seminartruppe war überzeugt. Hier haben wir ein Seminar mit einer Organisation, die ich schon erwähnt habe, Wasser für Afrika. Wir kochen auch eine Lösung, die auf Kochsalzbasis beruht und damit kann man Trinkwasser herstellen. Das wird so gemacht, dass man eine hochkonzentrierte Dosis hat, die ist aber nicht schädlich. Und dann wird einfach das Wasser, was an den Stellen geschöpft wird, behandelt. Da gibt man eine gewisse Milliliterzahl von dieser Dauer, nennen wir sie Medizin, dazu. Rechts ist ein Mitarbeiter vom Wasseramt, das ist also sehr spannend, wie auch die Behörden jetzt sehr interessiert sind und mit uns zusammenarbeiten. Wir haben ein Zweitbüro, das ist nicht so groß wie Safina. Die Idee ist hier direkt diakonisch in der Gemeinde zu arbeiten. Wir schulen einfach nur Gemeindemitarbeiter, dass sie diese Arbeit, die wir bei Safina machen, Beratungsarbeit durchführen. Ja, jetzt ist so die Frage, was ist Frucht? Wir haben jetzt, ich habe viele Aktivitäten vorgestellt. Es kann sein, dass wir viel gemacht haben, viel in Bewegung gebracht haben, aber was bleibt? Frucht für die Ewigkeit. Wir hatten viel Spaß zusammen. Viele, viele Erlebnisse, auch gerade beim Abschied jetzt, haben die Leute Sachen erzählt und wir mussten auch viel miteinander lachen. An der Goldmine merke ich, es wird Raubbau betrieben. Wir nutzen unsere Umgebung, wir sollen sie bewahren, aber wir verschandeln sie. Manchmal auch ohne es zu wollen. Der Mensch nach dem Sündenfall greift ein in die Umwelt und leider geht es doch mehr dahin, dass wir zerstören. Auch in meinem persönlichen Leben merke ich, wenn ich mit meiner Gesundheit, mit meiner Kraft nicht gut umgehe, dann kann ich Raubbau betreiben. Nicht umsonst gibt es so viel Burnout. Gott hat uns eine Verantwortung gegeben, mit uns selber, mit unserem Körper, mit unserer Gesundheit, aber auch mit unserer Umwelt gut umzugehen und auch mit dem Nächsten. Ich sagte ja, Beziehung ist wichtig, das A und O in der Mission ist erstmal meine Beziehung zu Christus, und als Folge dann die Beziehung zum Nächsten. Und dann gebraucht Gott uns, dass der Nächste verändert werden darf, auch für die Ewigkeit. Ich bin sehr dankbar für eine Frucht, eine bleibende hoffe ich doch, die Scorla, unsere Koordinatorin, die jetzt die Arbeit übernommen hat. Sie ist jetzt 30 und leitet und macht das ganz klasse. Sie ist ein Mensch, der Beziehungen pflegt. Und wenn man mit ihr unterwegs ist, dann ruft es immer Scorla, Scorla, Scorla. Sie wird von allen begrüßt. Sie kennt jeden und jeder kennt sie. Das ist sowas von enorm, dass ich mich immer wundere. Und sie kennt auch immer die Behörden, weiß, an wen sich wenden kann, wenn man mal nicht weiterkommt. Pastor Moses ist der Vorsitzende von Safina. Auch für ihn bin ich sehr dankbar. Beide, habe ich gemerkt, sind im Laufe der Jahre im Glauben gewachsen. Und das war eine sehr sehr gewinnbringende Zusammenarbeit. Dann gibt es dem See Sabron so ganz kleine Früchte. Er ist vorne links, steht so ganz wie ein Soldat im Vordergrund mit dem rosa T-Shirt, mit dem rosa Hemd. Und als ich am Flughafen war, schickte ihr mir rechts dieses Bild mit dem Handy durch die Scorla. Leider ist das sehr verschwommen, weil die Auflösung von seiner Kamera schlecht ist. Aber ich habe es trotzdem reingenommen. Warum? Er hat ein Seminar besucht, er ist traditioneller Heiler. Ich wusste nicht, wie er geistlich steht. Und ihm war es wichtig, beim Abschied mir nochmal mitzugeben, ich habe jetzt mit meinen über 70 Jahren die Ehe christlich geschlossen. Ich weiß nicht, wie das kam, ob das ein Gespräch nebenher war. Ihm wurde deutlich, er hat seine Frau nicht vor Gott geheiratet. Der wollte den Bund der Ehe nochmal vor Gott bereinigen und heiligen lassen. Das sind so kleine Dinge, da freut man sich und wundert sich auch und denkt, Gott macht Dinge, die wir gar nicht vermuten. Da ist der Nachtwächter am Wasser. Ich habe wieder viel von ihm erzählt, immer wieder auch in Rundbriefen. Wir sind durch viele Tiefen und Konflikte mit ihm gegangen und jetzt ist er doch ein treuer und ein sorgender Familienvater. Der Besuch war im Januar und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich bei ihm und auch bei seiner Frau geistliches Wachstum sehe. Er ist jetzt Gemeindeältester in seiner Gemeinde und die Frau, die Pendo, ist die Leiterin der Frauenarbeit. Yusufu, von ihm habe ich diese Woche viel erzählt. Er kommt aus muslimischem Hintergrund und da sehen wir einfach Früchte Gottes in seinem Leben. Dann ist das weise Mädchen Tabu. Auch von ihr habe ich viel erzählt. Da glaube ich einfach noch, dass Gott etwas macht. Wir sehen es noch nicht. Ihre Mutter ist an AIDS gestorben, der Vater an AIDS gestorben, der jüngere Bruder ertrunken und Tabu einfach realistisch betrachtet ist auf der Straße gelandet. Und die Karriere als Prostituierte war vorgezeichnet, menschlich gesehen. Es war zu erwarten. Tatsächlich steckt sie jetzt drin. Aber Gott kann. Dann ist Angel da. Sie ist Gesundheitshelferin. Und leider müssen wir feststellen, dass sie selber auch in dem Risiko lebt, AIDS zu bekommen. Sie hat ständig wechselnde Beziehungen zu Männern, lebt mit einem auch zusammen mehr oder weniger. Und sie braucht Gebet, dass sie ganze Konsequenz zieht. Sie will es immer wieder, aber schafft nicht alleine aus ihrer eigenen Kraft. Hier ist eine Frau, da bitte ich auch um Gebet. Viele Muslime kommen zu uns. Ich habe diese Folie reingestellt, weil ich denke, sie ist so weit, dass sie das auch erlauben würde. Aber sie kam, hat im letzten Jahr 4 Seminare besucht und ich merke, sie ist eine Suchende. Sie ist auch sehr motiviert immer Und was sie das letzte Mal gemacht hat, da hat sie noch andere Muslime eingeladen, auch Imam, ein Vorbeter. Es waren Leiter aus der muslimischen Community da. Und wir hatten dieses Wasserseminar, sie hat die eingeladen. Das ist natürlich toll, weil man da auch erstmal so ein Starterseminar hat mit dem Thema Wasser. Da ist jeder konfrontiert und auch gerade die Moschee. Die haben ja ihre täglichen Gebete und da wird auch immer Wasser zur Reinigung im Mund gespült. Also Trinkwasser ist ein Thema. Nach dem Seminar hat sie mit unserer Köchin gesprochen, ihr Geld gegeben. Wir hatten das nicht geplant, dass wir kochen, miteinander essen. Das ist ja etwas heikel immer, dass sie nicht unbedingt mit Christen zusammen essen. Und sie hat selber dafür gesorgt, hat aus ihrer eigenen Tasche ein Mittagessen, ein einfaches, aber ein tolles, gut schmeckendes, finanziert. Und dann haben wir gemeinsam gegessen. Und da sehe ich, da ist etwas am Wachsen, an Frucht. Von ihm habe ich auch schon vorhin erzählt, Pastor Edward, in seinem Dorf wollen wir den Brunnen bauen. Wenn ich wieder zurückkomme, das ist noch ein Seminar und ein Projekt, was ich in Gator dann habe. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich danken. Ich habe so einige vorgestellt, es sind viele Detailinformationen. Ich möchte damit einfach zeigen, wir können Arbeiten tun, wir können Dinge angreifen, wir können etwas machen. Und das ist gut, dass wir es von ganzem Herzen auch im Reich Gottes einsetzen, was er uns an Gaben gegeben hat. Dass wir miteinander auch als Team stark sind, vorangehen. Aber ohne die Leitung des Heiligen Geistes und ohne die Bindung an Gott kann keine Frucht wachsen. Und ich möchte Sie, ich möchte mich selber auch neu herausfordern, ganz nah an Jesus Christus dran zu bleiben. Auch mal vielleicht so Standortbestimmung zu machen. Wie steht es mit meinem Glauben? Wo stecke ich gerade? Und wenn es ein Tief ist, dann die Frage sich zu stellen, was kann ich tun, um da herauszukommen, um wieder neu an der Quelle zu sein und den Glauben frisch zu erleben, selber gestärkt zu werden, um dann auch für andere da zu sein. Ganz herzlichen Dank für alle Gebete und für alles Miteinander unterwegs sein. Heute ist ja mein Abschluss. Ich gehe dann weiter. Ich habe die theologische Woche noch in Eversbach und bin dann wieder in anderen Gemeinden unterwegs. Aber die Verbundenheit mit euch ist mir sehr, sehr wichtig. Und auch diese Woche war für mich ein Geschenk. Es war viel Zeit auch zu Gespräch. Danke für alles Interesse, für die Zeit, die ihr investiert habt. Und wer nachher noch Fragen hat, ich stelle mich hinten an den Tisch dort. Kann man auch noch ein bisschen schnuppern. Ich habe noch keine Gebetskärtchen, weil sich das erst klären muss, wie meine Adresse aussieht. Aber die werde ich dann später nachreichen. Und man kann sich auch, wer möchte, in die Rundbriefliste eintragen. Gottes Segen.